Ja, ich möchte alle und auch von meiner Seite willkommen heißen und begrüßen zu diesem Abend. Es ist schön, dass ihr da seid. Es sind heute etwas weniger da und der Grund ist sicherlich auch, dass viele auf dem Bau sind. Die letzten Tage, auch letzte Woche, diese Woche, wurde sehr gut besucht und sind auch Gott sehr dankbar für das Vorankommen, dass man auch viel geschafft hat in diesen Tagen. Aber das wollen wir nachher auch noch, wenn wir Zeit haben werden zum Gebet, auch zu unserem Gebetsanliegen machen, dass Gott auch weiter Gelingen schenkt, Bewahrung schenkt. Und das wäre gut, wenn wir auch heute uns dafür Zeit nehmen, das auch zu unserem Gebet zu machen. Wir werden heute den Jakobusbrief beenden. Wir werden den letzten Text durchsprechen im Jakobusbrief. Und wie es auch schon angekündigt worden ist, werden wir dann ab nächsten Mittwoch Gebetsstunde haben. Die Uhrzeit, die wird bleiben, dass wir uns, so wie auch jetzt, um 6:30 treffen werden. Wir werden das Wort hören von einem Bruder durch die Predigt, aber auch Zeit haben zum Gebet. Wir werden die Zeit so auch nutzen. Aber so mit der Bibelstunde, wie wir es bisher hatten, werden wir jetzt erstmal heute den letzten Text haben, Jakobusbrief. Aber wir wollen heute auch beten, dass der Herr das segnet, dass der Herr uns durch sein Wort leitet und durch sein Wort zu uns redet. Und ich würde gerne mit uns noch zusammen beten. Lass uns aufstehen und ich werde noch beten. Ich werde ganz kurz einige Gedanken noch weitergeben vom letzten Mal, von den Gedanken vom letzten Mal. Wir haben letztes Mal das angeschaut, gesehen, dass alle Themen, die hier angesprochen werden, bei Jakobus Kapitel 4, auch jetzt Kapitel 5, das letzte Kapitel, es hat doch immer einen sehr engen Zusammenhang mit unserem Glauben. Dass das immer im Glauben sichtbar wird, wie wir praktisch im Leben umgehen. So haben wir es ja durch den ganzen Jakobusbrief gesehen, dass das ein Brief ist, der sehr praktisch unser Leben anspricht. Und in unserem Leben ist es immer durch praktische Beispiele ersichtlich, wie ist unser Glauben. Wenn wir vom Glauben sprechen, so ist es ja etwas, was wir an sich nicht gleich sehen. Es ist nicht sichtbar. Wenn ich sage, ich glaube, man muss es mir abnehmen. Ich kann es so nicht beweisen. Aber Jakobus sagt durch den ganzen Brief durch, im Leben wird das sichtbar. Wie ist mein Vertrauen, mein Glauben an Gott? Letztes Mal wurde darüber gesprochen, haben wir den Text gelesen, dass der Glaube und Unglaube, der zeigt sich in der Planung für die Zukunft. Da zeigt sich unser Verhältnis zu Gott, unser Glaube an Gott. Wie weit beziehen wir Gott mit hinein, wenn wir über die Zukunft nachdenken, über die Zukunft sprechen, planen? Oder stehen wir selbstsicher und sagen, ich werde das schaffen? Oder können wir diesen Vers so mitsagen, so Gott will und wir leben, wie wir es letztes Mal gelesen haben? Wir haben aber auch gesehen, unser Glaube oder auch der Unglaube zeigt sich in den Umgang mit unseren Gütern, mit dem Reichtum, den Gott uns gibt. Wie wir damit umgehen, zeigt sich auch unser Glaube oder auch nicht der Glaube. So haben wir gesehen, Kapitel 5 spricht Jakobus sehr klare Worte in Bezug auf Wohlstand, Reichtum und wie man damit umgeht. Und das zeigt sich darum, wie ist unsere Hoffnung, unsere Beziehung zu Gott, von dem alles kommt. Wir sehen aber auch weiter, der Glaube zeigt sich auch darin, wie geduldig wir ausharren bis zur Wiederkunft. Ob wir Geduld haben oder nicht. Darin zeigt sich auch der Glaube. Und wir werden heute weiter den Text lesen und ich merke immer wieder, hier ist eine Verbindung da. Hier ist ein enger Zusammenhang. Das ist ein Text, der zusammenhängend geschrieben worden ist und auch ein Gedanken immer wieder weitergibt. Heute werden wir auch darüber nachdenken, wie sich unser Glaube zeigt im Leid, in Krankheit. Denn darüber wird Jakobus hier sprechen. Und das hängt auch davon ab, wie zeigt sich der Glaube darin. Und er spricht das hier aus und sagt, derjenige, der an Glauben festhält, zu ihm sagt er, wenn jemand leidet, der soll beten. Und das zeigt sich, da zeigt sich der Glaube. Wenn ich daran glaube, an einen Gott, der alles in seiner Hand hat, dann kann ich auch diese schwere Zeiten ihm anvertrauen, in seine Hand legen, mein ganzes Leben ihm anvertrauen. Daran zeigt sich der Glaube. Wenn ich das ihm anvertraue und sage, er ist allmächtig, er soll mich in seine Hand nehmen. Und so wie er es handelt, so ist es richtig. Weil mein Glaube daran ist, dass Gott es besser weiß, dass er alle Macht hat. Und darum wird es auch heute gehen, insbesondere an den Text, den wir lesen werden. So möchte ich mit uns heute den Text lesen. In Jakobus 5 werden wir lesen, 10 bis 20. Jakobus 5, 10 bis 20. Den Text möchte ich mit uns zusammen lesen. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Hier leitet er schon das Thema ein und er sagt, wir sollen uns ein Vorbild nehmen von den Propheten, die gelitten haben und die in Geduld ausgeharrt haben. Und er spricht das hier schon an. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten. Und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Soweit der letzte Abschnitt hier in diesem Text. Aus Jakobus Kapitel 5, die letzte Verse. Wir erkennen hier in diesem Text, es geht um Krankheit, es geht um Leid, es geht um diese Zeiten, wie bewältigen wir die? Wie zeichnet sich das aus in Bezug auf unseren Glauben? Und hier merken wir, dieser Text ist einmal eine gute Verbindung auch zu dem Text, der davor ist. Und wir sehen hier aber auch zu dem, was danach kommt, was wir hier in diesem Text sehen. Der Text beginnt mit einer Aufforderung von den Propheten, dass wir von ihnen ein Beispiel nehmen, in dem, wie sie gelitten haben und wie sie mit Geduld ausgeharrt haben. Die Propheten waren für Jakobus nicht alleine Lehrer, die eine Prophezeiung oder Gottes Wort weitergegeben haben, sondern Propheten waren auch Vorbilder, die es ausgelebt haben. Es war sehr eng mit ihrem Leben verbunden. So benennt er das hier. Und er spricht hier zwei Dinge in diesem Vers gleichzeitig an. Vers 10, da heißt es, meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Diese zwei Dinge werden hier angesprochen, des Leidens und der Geduld. Davor haben wir den Text gehabt, wo Jakobus sagt, wartet nun geduldig bis zur Wiederkunft des Herrn. Das war das, was Jakobus denen gesagt hat, dass sie geduldig warten sollen. Und hier weiter spricht er vom Umgang mit dem Leid, mit schweren Zeiten. Und hier nimmt er die Propheten als Beispiel, die gerade in schweren Zeiten Geduld gelernt haben, die diese Geduld aufgewiesen haben, die darin Vorbilder waren. Und so merken wir, hier ist diese Verbindung und das ist ein zusammenhängender Text. Wenn es in unserem Leben schwere Stunden gibt, dann ist doch gerade die Wiederkunft des Herrn oder die Ewigkeit etwas, was uns sehr stark stärkt und tröstet, uns hilft zu tragen. Und hier ist das ein zusammenhängender Text. Es geht darum, auf die Wiederkunft des Herrn zu warten. Unterwegs bis dahin, wenn wir da sein werden, bei Jesus, werden auf uns Zeiten zukommen, die nicht immer leicht sein, die auch mal davon gekennzeichnet sein werden, wie Jakobus das hier sagt, mit Leid oder mit Krankheit. Es wird kommen. Aber hier sagt er, nehmt euch das Beispiel von den Propheten. Wenn wir uns die anschauen, so sehen wir das im Alten Testament, aber auch in Hebräer Kapitel 11, wo uns das sehr deutlich gezeigt wird, wo einige Propheten noch aufgezeigt werden. Es waren Menschen, die Gott vertraut haben. Es waren Menschen, die es nicht immer einfach hatten. Und wenn wir von den Beispielen lesen, die im Hebräer Kapitel 11 aufgezeigt werden, und da heißt es ja auch genauso, wir sollen uns aufschauen auf die Propheten, auf die Vorbilder, die vor uns gegangen sind. Und da werden einige aufgezählt. Und wenn wir uns diese Beispiele dann anschauen, so sehen wir, es waren Menschen, die haben Gott vertraut und die haben zum Teil hier auf Erden schon eine Befreiung erlebt. Eine, würden wir sagen, Gebetserhörung, ein Befreien von ein bestimmtes Leid. Die haben hier ein Wunder erlebt. Es gibt Propheten, die haben genauso Gott vertraut und die werden genauso dargestellt als Helden Gottes, Männer Gottes. Die haben auch auf Gott ihr Vertrauen gesetzt. Die haben diese Erlösung aber nicht hier auf Erden erlebt, erst in der Ewigkeit. Es heißt von denen, sie wurden hier getötet. Sie haben hier so gelitten, bis hin, dass sie getötet wurden. Aber diese Erlösung haben sie in der Ewigkeit erlebt. Und so sehen wir, für uns macht das oft so ein großer Unterschied, was erleben wir hier auf Erden? Wie erleben wir das hier auf Erden? Wir fixieren uns so sehr hier auf das Erleben hier. Wenn Gott mich hier nicht befreit von meinem Leid, von der Krankheit, dann klage ich Gott an. Dann stehe ich sehr schnell da und will Gott anklagen. Aber wenn wir die Bibel hineinschauen, so merken wir, es geht gar nicht darum. Gerade in Bezug auf die Vorbilder, die gesagt wurden, es ist nicht immer der Fall. Manchmal ja. Nehmen wir den Mose, er hat oft das erlebt, ein Wunder Gottes. Wir haben da einige andere Beispiele, die Wunder Gottes auf Erden erlebt haben. Aber da heißt es, und einige wurden getötet, zersägt. Sie haben auch Gott vertraut. Hier in unserem Beispiel, in unserem Text, den wir gelesen haben, da wird uns das Beispiel von Hiob gebracht. Jakobus spricht hier nochmal ähnliche Worte an, wie Jesus es in der Bergpredigt macht. Wenn wir uns die Bergpredigt anschauen, erstmal habe ich hier einen Vers als Folie, wo es ein sehr ähnlicher Text ist, wo es sehr ähnlich dargestellt wird. Glückselig, und er schreibt das hier auch so, Jakobus, er sagt, selig zum Preisen sind die, die da geduldig ausharren in diesem Leid. Jesus sagt, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliche böse Worte gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Hier merken wir diesen engen Zusammenhang zwischen Jakobus und Jesus in der Bergpredigt. Und das ist ja uns öfters aufgefallen, Jakobus, dass Jakobus sehr ähnliche Worte wählt, wie Jesus die in der Predigt gewählt hatte. Und hier merken wir wieder, dass er das sehr ähnlich aufbaut. Er spricht das an mit diesem Vorbild der Propheten und er sagt auch diese Worte, selig zu preisen sind die, die hier geduldig ausharren. Und er bringt hier das Beispiel von Hiob. Das Beispiel von Hiob ist nur einmal im Neuen Testament erwähnt worden. Und das ist hier bei Jakobus. Das macht Jakobus, er erwähnt dieses Beispiel. Und er, wenn wir uns das Beispiel anschauen, so merken wir, Hiob war eigentlich ein reicher Mensch. Es passt hier auch in diesem Zusammenhang von Jakobus. Jakobus sprach hier auch von reichen Menschen, wie sie damit umgehen sollen. Und er sprach von geduldig zu warten. Und er spricht von Leid. Und alles trifft auf Hiob zu. Er war ein reicher Mensch, aber gleichzeitig vertraute er Gott. Er lebte mit Gott. Wir sehen bei Hiob aber auch, er nahm das Schwere auch aus der Hand Gottes. Als ihm das Leid zutraf, dann sagte er diese Worte, er hat das Gute aus der Hand Gottes genommen. Wieso soll er jetzt nicht das Schwere nehmen? Und er nahm das auch aus der Hand Gottes. Und er vertraute weiter Gott. Er war geduldig. Das sehen wir auch bei Hiob. Hiob bleibt auch im Leiden gerecht. Er harrt aus. Er wartet. Und er spricht im Leid noch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er weiß das. Er hat Hoffnung. Sicherlich sehen wir aber auch im Leben von Hiob durch die Länge des Leidens, dass er müde wird. Das ist doch oft, was wir auch erleben. Die Länge trägt die Last. Und das sehen wir auch bei Hiob, dass gerade in dieser Länge, im schweren Tragen des Leidens, dass er auch anfängt zu klagen. Dass er auch Worte ausspricht, wie, dass er selbst den Tag seiner Geburt verflucht und es nicht wünscht, dass er diesen Tag gegeben hat, hätte, weil es ihm so schwer ist. Dennoch sehen wir, er bleibt Gott treu. Er sagt sich nicht von Gott ab. Und am Ende sehen wir die Wiederherstellung von Hiob. Und gerade in diesem Zusammenhang sagt Jakobus hier, in diesem Beispiel von Hiob, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Es würde bei uns gar nicht passen, wenn wir das Beispiel von Hiob lesen oder das Buch Hiob lesen, dann fragen wir oft diese Fragen, die wir kennen, warum? Warum muss es ihm jetzt treffen? Aber gerade in diesem Zusammenhang sagt Jakobus, der Herr ist voller Mitleid und voller Erbarmen. Hier sehen wir es an diesem Beispiel von Hiob. Wir merken hier auch an diesem Beispiel in Bezug auf das, was Jakobus hier anspricht. Wenn jemand krank ist, wenn jemand leidet. Das sehen wir bei Hiob, dass dieses Leid, was ihm zutraf, nicht in Verbindung mit Sünde zusammenzubringen war. Das war ja das, was seine Betreuer oder seine Freunde, die zu ihm sprachen, ihm vorgelegt haben und immer sehr eindringlich ihm gesagt haben, es kann nicht anders sein, du musst gesündigt haben. Und da merken wir es an diesem Beispiel, es ist nicht der einzige Grund, es ist nicht das Einzige. Da merken wir, das ist ein Kampf zwischen Gott und den Satan. Der Satan kommt zu Gott und sagt und beschuldigt seine Diener und sagt, siehe, der ist doch nur treu, weil es ihm so gut geht, weil du ihm so segnest. Deswegen ist er treu. Und Gott stellt hier seine Behauptung als falsch dar und sagt, das stimmt nicht. Das ist ein Mensch, der hält an mich fest, unabhängig von dem, wie es ihm geht. Und das wird dadurch sehr stark bestätigt. Bevor wir jetzt ab Vers 13 zu dem kommen, wo Jakobus hier das Leid der Menschen darstellt, ist da dieser Zwischenvers mit dem Schwören. Da lesen wir das im Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Das ist wieder ein sehr enger Zusammenhang mit dem, wie Jesus die Bergpredigt aufbaut. Jesus hat ja darüber auch sehr deutlich in der Bergpredigt gesprochen. Und auch das ähnlich gesagt, dass wir nicht schwören sollen. Dass man nicht schwören soll. Und ich denke hier, Jakobus bringt das hier auch in diesem Zusammenhang sicherlich mit einem ganz bestimmten Zweck, warum er das macht. Denn in erster Linie, warum Jesus und Jakobus hier das sagen, schwört nicht, ist der Grund, dass unser ganzes Leben und unser Reden soll immer aufrichtig sein. Wenn wir jetzt hin und wieder mal falsches Zeugnis geben würden, dann wäre es notwendig, wenn wir mal wirklich die Wahrheit hören wollen, dass man einen Schwur ablegt. Dann wüssten wir, das ist jetzt die Wahrheit. Aber Jesus sagt, euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Immer wenn du sprichst, soll es der Wahrheit entsprechen. Nicht nur, wenn du schwörst, sondern das soll immer der Wahrheit entsprechen. Das ist die Aussage. Aber ist das nicht gerade in schweren Situationen oder gerade im Leid, dass wir schnell geneigt sind, etwas zu schwören? Und das vielleicht im Gebet zu sagen, wenn die Situation leichter wird, wenn mein Gebet erhört wird, dann will ich dir immer treu sein. Dann will ich das und das tun. Dann werde ich mehr beten. Dann werde ich, und dann schwören wir. Und gerade in diesem Zusammenhang sagt Jakobus, die Wahrheit, euer Reden soll immer die Wahrheit entsprechen. Dieses Leben soll immer sein, nicht nur, wenn ich eine Befreiung schenke. Nicht nur, wenn ich dich jetzt erlöse von diesem Schweren, dass du es dann tust. Bist du bereit, das auch zu tun, wenn ich das nicht gebe? Mir nachzufolgen, wenn ich das nicht gebe? Mit Gott zu leben, ohne etwas zu schwören? Ich sehe sehr eng diesen Zusammenhang hier in Bezug auf Schwören und diese schweren Zeiten. Und das kennzeichnet einen Menschen aus, der glaubt, der gläubig ist, der immer so lebt, der sein Vertrauen an Gott festhält, so wie Hiob das gemacht hat, der in schweres Leid gekommen ist und an Gott festgehalten hat und da Gott nicht verworfen hat. Ich möchte kurz hier jetzt auch noch über dem sprechen, was wir hier weiterlesen in Bezug auf ab Vers 13, leidet jemand von euch Unrecht oder ist jemand krank unter euch, eine andere Übersetzung, der soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ein Gedanken, den wir hier sehen, ein Text, den wir hier sehen und der über diesen Umgang mit der Krankheit spricht. Und ich möchte hier auch einfach mal eine Runde hineinfragen. Haben wir in solchen Situationen auch mal Vorbilder gehabt, wenn es uns schwer war, wenn es Krankheit war, dass wir gesagt haben, es war eine schwere Zeit für mich. Aber es waren Menschen da, vielleicht aus der Bibel, vielleicht auch Menschen aus unserem Leben, die in diesen Situationen uns eine besondere Hilfe gewesen waren, eine besondere Stärkung und Ermutigung. Vielleicht hat einer und der andere ein Zeugnis oder ein Beispiel, wo er sagt, das war in meinem Leben so und das war für mich eine Hilfe. Dürfen wir es ganz gerne hier weitergeben. Es wäre sicherlich gut und eine Hilfe, eine Bereicherung, wenn wir das weitergeben. Ich bringe mal das Mikro. Ja.
Ich habe ein Beispiel erlebt von unserer Mama. Sie war krank und Papa war dann im Gefängnis. Und ich wusste irgendwie, ich bin in mir, sondern es hört mich an einem Seelische, einem Bruder, der kam nach uns und was habe ich ein paar Tüß. Und dann, da ist es in der Salben, und ich muss alles bekennen, und so nach Wurst beim Herzen holen, und da ist es immer so unsalben, und der Bruder betet über sie. Und dann war sie gesund, nachdem sie nach 20 Jahren gelebt. Ja. Ja, das war ein Tod von meinen Augen. Das habe ich gelebt, das war nicht gewesen.
Ja, vielen Dank für dieses Beispiel. Vielleicht wiederhole ich kurz ein paar Sätze dazu. Schwester Lene sagte auch, dass sie das erlebt hat bei der Mama, dass sie krank war und der Papa war weg im Gefängnis oder ja, und sie war krank. Und Brüder kamen, haben gebetet und vor Augen erlebt, dass Heilung geschah und noch 20 Jahre gelebt hat. Ja, ja, das ist schön. Eine Bestätigung auch dieses Textes. Und das sind dann Beispiele, wo die uns wieder Mut geben, Kraft geben und uns stärken. Ja, sind noch Beispiele. Wenn wir uns grundsätzlich Leid anschauen, dann ist es ja nicht nur körperliche Krankheit. Es kann ja auch was anderes sein. So kennen wir insbesondere drei Formen, würde ich das hier zusammenfassen. Einmal das körperliche Leiden, was eher eine Krankheit oder eine Behinderung ist. Seelisches Leiden, eine Bedrückung oder Probleme, die uns beschäftigen, wo wir nicht drüber hinwegkommen. Oder auch äußeres Leid, wenn es eine Not ist, Hunger oder Mangel, irgendwie was anderes. Und da kennen wir ja sicherlich oft Dinge, die zum Teil uns betreffen, zum Teil sehen wir das auch bei anderen. Und es ist schon viel in Bezug auf Leid gesprochen worden, versucht zu erklären. Und viele haben auch gerade in diesem Zusammenhang Sätze gesagt, die man sich nicht gleich trauen würde zu sagen, in Bezug auf Gott. Dass man zum Teil Gott beschuldigt hat oder Gott völlig falsch dargestellt worden ist, gerade in Bezug auf diese schwere Zeiten. Denn hier fragt man sich immer und versucht das in Verbindung zu bringen, so sagt zum Beispiel, spricht die Philosophie sehr stark davon, wenn es um Leid geht, dann versuchen die ja auch, das irgendwie zu erklären. Und wenn sie Gott mit hineinbringen, dann sagen die, wenn Gott gut ist, dann ist er nicht allmächtig. Denn dann würde er es nicht zulassen. Wenn er aber allmächtig ist, dann ist es kein guter Gott. Und so versuchen die es menschlich logisch zu erklären. Entweder Gott ist gut und allmächtig und es gibt kein Leid, oder er ist es nicht. Und da merken wir, wie schnell wir Menschen dastehen und versuchen, Gott auf Anklagebank zu setzen, und wir sind die Richter, die wir das Urteil sprechen. Und das tun wir vielleicht auch oft in unseren Gedanken, in unseren Herzen, dass wir Gott anklagen, dass wir hier gerade in diesem Bezug Gott auf die Anklagebank setzen. Das, denke ich, ist etwas, was wir in erster Linie nicht tun sollen, nicht tun dürfen, wenn es darum geht. Denn Gott ist allmächtig. Und wenn wir uns nur diesen einen Gedanken einmal vorstellen, den Gedanken der Ewigkeit, denn das ist das Ziel, das Endstadium, was Gott vor sich hat. Und da im Himmel, da wird es so sein. Da werden wir das erleben. Dieses Gute, wo wir kein Leid mehr haben, keine Tränen mehr sind, da werden wir das erleben. Aber hier auf dieser Erde formt Gott uns Menschen. Hier führt er uns. Und hier leben wir in eine sündbeladene Erde, wo Leid vorhanden ist, wo wir wachsen, wo wir wieder fallen und wo wir wieder geformt werden. Aber das Ziel ist das, was unserem Gott kennzeichnet, eine heile Welt, und wo wir mit Gott in enge Gemeinschaft sind. Die Bibel spricht oft über Leiden um Christi willen, dass Menschen auch für Christus leiden. Da wird Leid sogar angesprochen in Bezug auf die Nachfolge Jesu, ganz direkt. Und das ist auch das, was Jesus in der Bergpredigt sagte, was wir bei den Aposteln sehen, dass sie kein leichtes Leben geführt haben, dass sie verfolgt wurden. Das sehen wir heute, in der heutigen Zeit, vielfältig in unserer Welt, dass Christen leiden um Christi willen. Und das ist ein Gedanke, den der Bibel überhaupt nicht fremd ist. Wir sehen aber auch in der Bibel oft einen Zusammenhang von Leiden und Sünde. Ich denke, im Zusammenhang aus der Sicht, dass wir in eine sündbeladene Erde leben und die ist gekennzeichnet voller Leid und Trauer, weil wir in eine gefallene Welt leben. Aber gleichzeitig dürfen wir das nicht tun, dass wir gleich jede Beschwerde, jedes Leid, das mich trifft, darauf zurückführt, dass ich anfange zu grübeln, wo habe ich jetzt gesündigt? Da haben wir auch gar keine Aufforderung in der Bibel. Hier heißt es, wenn jemand leidet, der bete. Es heißt hier nicht, er soll nachgrübeln, hat er irgendwo gesündigt? Er soll beten. Wir haben hier dieses Beispiel von Hiob schon drüber gesprochen, Johannes 9. Da ist das Beispiel von einem Blindgeborenen. Und da wird auch diese Frage gleich gestellt. Denn das ist sehr schnell in den Köpfen der Menschen immer gewesen. Das war bei Hiob so. Die Freunde kamen und sagen, du hast gesündigt. Das stimmte nicht. Jetzt war es bei diesen Menschen so. Und jetzt fragten sie Jesus, wer hat gesündigt? Er oder seine Vorfahren? Und Jesus sagt, niemand hat gesündigt. Wir merken, das ist nicht immer die Folge einer Sünde, wenn es um Leid geht. Wir leben in einer Welt voller Leid. Aber es ist nicht Folge gleich, dass jemand gesündigt hat und deswegen leidet er. Ich habe hier aber eine andere Stelle, 1. Korinther 11 noch. Erster Korinther 11 ist danach aufgeführt. Und da heißt es aber, wo es um das Abendmahl geht, da sagt Jesus, Paulus sagt dazu der Gemeinde, sie nehmen unwürdig das Mahl. Und sagt, da ist das nicht deswegen, dass viele krank sind und etliche schon gestorben. Da merken wir, es ist aber möglich, dass da ein Zusammenhang ist. Es ist nicht, dass es gar nicht da ist. Aber es ist nicht immer der Fall. Leiden sehen wir in der Bibel aber auch in vielen Fällen als Erziehungsmittel Gottes, dass er uns Menschen dadurch formt, dass der uns dadurch auch Dinge beibringt und uns erzieht in Bezug auf das Leid. Aber wir möchten hier jetzt, ich möchte mit uns noch diesen Text weiterlesen. Wie ist unsere Reaktion weiter auf das Leid? Die Reaktion ist in erster Linie, wie es hier heißt, er soll beten, er soll nicht Gott anklagen, nicht Gott Vorwürfe machen. Er muss nicht nach Antworten grübeln. Es heißt hier auch nicht, er soll unbedingt eine Antwort finden. Wir werden nicht immer eine Antwort finden können auf dieser Welt. Wir werden die nicht immer finden. Es heißt aber, er soll beten. Er soll in eine enge Beziehung zu Gott kommen. Er soll hier, sein Glaube soll gestärkt werden. Nicht, dass wir uns von Gott abwenden, sondern der Glaube soll gestärkt werden. Es heißt in Philipper 4,6, lasset eure Anliegen mit Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Seid um nichts besorgt, heißt es da weiter. Wir sollen immer wieder im Gebet vor Gott kommen. Und jetzt im weiteren Text wird eigentlich das Gebet sehr stark hier behandelt, in diesem Text. Es wird einmal das Gebet aufgeführt, dass der Kranke die Älteste rufen soll, dass die über ihn beten. Und dann wird das Gebet an sich beschrieben, das ernstliche Gebet vermag viel. Und es wird das Beispiel von Elia gebracht, wo das Gebet hervorgehoben wird. Und wir merken, was die Reaktion sein soll, ist ein Gebet. Es ist das Gebet gerade in dieser Situation. Ein Glaube ist gekennzeichnet darin, dass wenn wir schwere Zeiten erleben, dass uns das zu Gott treibt. Das soll uns in die Nähe Gottes führen, dass wir viel beten. Und wir müssen uns gar nicht Vorwürfe machen und sagen, ich bete wenig, nur wenn es was Schweres da ist, dann bete ich wieder viel. Das steht hier so geschrieben, er soll beten. Und das soll uns dahin treiben, dass wir beten, dass wir in diesen Zeiten mehr beten, dass es uns das in der Nähe Gottes führen soll. Das soll auf jeden Fall dabei sein. Jetzt kommt das erstmal, dieser Gedanke, er soll die Älteste rufen, die werden für ihn beten, die sollen für ihn beten. Es heißt hier auch, ich lese den Text, ist jemand unter euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wir haben, es kann natürlich sein, dass man sich schnell unter die Frage, die hier sehr schnell aufkommen kann, ist das jetzt ein Muss in dieser Hinsicht, wenn es jetzt um das Gebet eines Ältesten über einen Kranken geschieht. Wie weit ist das eine Sache, wo dann der Kranke unbedingt gesund wird oder nicht? Das ist oft die Frage, die viele sich immer wieder stellen. Ich möchte hier kurz ein paar Gedanken weitergeben diesbezüglich. In erster Linie müssen wir auch in dieser Hinsicht immer Gott das anvertrauen. Nicht der Älteste, auch nicht der Kranke, durch sein Glauben ist ein Heilwirkender. Wir sind es nicht. Eine Genesung kann nur Gott schenken. schenkt nur Gott. Das gibt Gott, nicht der Mensch. Es ist immer noch in seiner Hand. Und wir müssen hier in dieser Hinsicht immer noch Gott, Gott sein lassen, der selbst entscheidet. Der trifft die Entscheidung und nicht wir, sondern Gott trifft dabei die Entscheidung. Wir haben in der Bibel viele Stellen, wo Kranke geheilt werden, wo es bei Jesus war und auch bei den Aposteln. Wir haben bei Jesus auch Aussagen, ich möchte auch ein paar Stellen lesen, wo es sogar heißt, und Jesus heilte alle Kranke. Und Matthäus Kapitel 4, möchte ich zwei Verse lesen, 23, 24. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging aus in der ganzen Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. In der Situation, die gebracht wurden, die hat Jesus alle geheilt. So heißt es in diesem Text. Wir haben aber auch gleichzeitig Beispiele in der Bibel, wo es nicht geschehen ist. So sehen wir es bei den Aposteln. Wir sehen es bei Apostel Paulus selbst, der spricht davon, dass er einen Pfahl im Fleisch hat, höchstwahrscheinlich eine Krankheit beschreibt, die ihm sehr hinderlich ist in seinem Dienst. Und er sagt, ich habe dreimal dafür gebetet. Und Gott hat zu mir gesagt, lass dich an meine Gnade genügen, denn durch die Schwachen bin ich stark. Da merken wir, hat Gott es anders entschieden. Da hat Gott es für anders gut gesehen. Und das muss immer dabei, denke ich, das Allerentscheidendste sein. Sicherlich stehen wir hier in der Gefahr, dieses Alle, was wir bei Jesus sehen, als Druckmittel zu benutzen. Dass wir es als Druckmittel benutzen und sagen, es muss doch bei allen passieren, muss doch bei allen passieren. Und wir möchten uns hier sehr schnell oder sind in der Gefahr, sehr schnell uns als diejenige hinzustellen, die wir entscheiden. Wer wird gesund und wer nicht? Und das liegt aber nur in Gottes Hand. Das liegt nicht in unserer Hand. Das zu entscheiden, liegt in Gottes Hand. Gott sagt, und ich denke, das sollen wir hieraus lernen. Wir sollen es lernen, uns immer wieder seinen Willen anzuvertrauen. Und dennoch sollen wir es aber auch gleichzeitig lernen, ihm zu vertrauen, zu sagen, er kann heilen. Ich will es ihm anvertrauen und wenn es ihm wohlgefällig ist, wird er es tun. Er kann das. Und wir sollen da schon zu ihm beten, das auch ihm sagen. Wir haben dieses hier auch mit Öl, Salben und es wird sehr unterschiedlich ausgelegt, verstanden und höchstwahrscheinlich werden wir nicht die letzte Antwort sagen können, was jetzt wirklich gemeint und richtig ist. Zum Teil wird das gesagt, dass es ist hier nur ein Symbol ist, dessen, dass nicht wir die heilende Kraft in uns besitzen. Es ist Gott. Und das ist ein Symbol dafür, ein Zeichen dafür, nicht ich bin der Heilende, sondern wir vertrauen es Gott an. Wir legen dem Kranken in Gottes Hand. Es wird aber auch so ausgelegt, dass Öl in der damaligen Zeit war auch ein ärztliches Mittel, was man benutzt hat. Indem man das dann so auslegt und sagt, wir sollen beten, aber auch zum Arzt gehen. Auch ärztliche Hilfe annehmen. Dass beides sich nicht ausschließt. Beides wichtig dabei ist. Man kann eine ärztliche Hilfsmittel annehmen, aber auch gleichzeitig es Gott anvertrauen. Dass es auch eine Möglichkeit ist. Sicherlich werden wir es hier nicht genau sehen und sagen können, das ist jetzt der richtige Weg. Aber beides, denke ich, ist nicht verwerflich. Ich denke, es ist nicht ein Zeichen des Unglaubens, wenn wir zum Arzt gehen. Das ist nicht ein Zeichen des Unglaubens. Ich kann das annehmen, was Menschen erfunden haben, was uns hilft in der heutigen Zeit? Ich darf das annehmen, denn Gott hat den Menschen dieses Verstand gegeben, dass sie das erfinden. Aber gleichzeitig soll ich das in Hand Gottes legen, mit dem Bewusstsein, alle ärztlichen Mittel haben ihre Grenzen. Und ich lege das in Gottes Hand. Und das sollen wir immer wieder so bekennen können. Hier sehen wir aber auch in der Auswirkung drei Dinge, die hier aufgezählt werden, wenn es um die Antwort Gottes geht. Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. In einigen Übersetzungen heißt das helfen. Er wird den Kranken helfen dabei. Als zweites, er wird ihn aufrichten und Sünde wird vergeben werden. Die drei Dinge sind hier erwähnt als Antwort Gottes auf das Gebet. Vielleicht sehen wir hier auch direkt, ist das auch, es muss nicht sein, dass immer eine Heilung geschehen wird. Gott hat das nicht versprochen. Aber er wird Sünden vergeben, er wird helfen in der Situation. Vielleicht wird er es einem und dem anderen helfen zu tragen. Vielleicht aber auch, wieder, wie wir es im Beispiel gehört haben, dass er heilen wird. Das kann auch sein. Er wird denjenigen aufrichten. So in diesem Vers 15, wie es hier aufgestellt wird, das Ergebnis entscheidet der Herr. Gott ist derjenige, der alles in seine Hand hält. Das müssen wir hier immer wieder festhalten. Sicherlich ist hier auch ein sehr enger Zusammenhang zwischen Krankheit und wie er es hier beschreibt, ihm werden die Sünden vergeben. Oder wie er es auch weiter sagt, bekennt einander die Übertretungen. Dass es auch einen Zusammenhang haben kann. Und auch sogar gerade in der Hinsicht einen Zusammenhang hat, wie es einige Ausleger sehen, dass wenn es eine Krankheit ist, die auf Sünde beruht, weil Sünde da ist, die wird geheilt werden, wenn Sünde bekannt wird und für ihn gebetet wird. Die wird dann geheilt werden. Aber es gibt Krankheiten, die nicht aufgrund der Sünde da sind. Und da ist es Gottes Wille so und sein Weg so. Aber wir sehen hier nur, dass dieser enge Zusammenhang da ist und dass dieses Bekenntnis der Sünde zueinander, dieses Bekenntnis der Sünde zu Gott, steht hier als Schwerpunkt. Und weiter aber auch das Gebet des Glaubens. Das sind Kennzeichen des Gebets, die hier beschrieben werden. Einmal ein gerechtes Gebet und ein ernstliches Gebet. Das Beispiel von Elia wird hier gebracht, der ein sehr gutes Beispiel ist, der sehr ernstlich gebetet hat. Seine Form des Gebets zeichnet das aus, dass er sich hinkniete, seinen Kopf zu den Füßen legte und ernstlich gebetet hat, dass er ausgeharrt hat im Gebet, dass er standhaft geblieben ist im Gebet, geduldig war im Gebet und auch die Antwort Gottes, dass Gott sein Gebet erhört hat. Ein wichtiger Bestandteil, das Gebet. Und ich möchte uns auch ermutigen. Es geht mir auch so, sicherlich geht uns das oft so, dass wir uns selbst beschuldigen und sagen, eigentlich beten wir zu wenig. Es kann sicherlich auch sein. Und es soll uns aber auf gar keinen Fall entmutigen, dass wir es ganz sein lassen. Ich möchte, dass wir uns immer wieder ermutigen und sagen, wir wollen beten. Wir wollen viel beten. Wir wollen Menschen sein, die wir immer wieder zu Gott beten. Denn das ist ein Kennzeichen, dass ich Gott, an Gott glaube. Dass ich ihm vertraue. Dass ich ihm mein ganzes Leben anvertraue. Dass ich weiß, Gott hat alles in seiner Hand und er führt es den richtigen Weg. Mein Gebet ist immer ein Kennzeichen davon. Jemand, der betet, der vertraut auch Gott. Und deshalb sollen wir immer wieder das immer wieder im Vordergrund haben, dass wir Menschen sind, die auch gekennzeichnet sind vom Gebet, dass wir viel im Gebet stehen. Und hier die letzte Verse, die möchte ich noch zusammenfassend weitergeben in Bezug auf diesen ganzen Jakobusbrief. Und hier heißt das, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und ein anderer führt ihn zurecht, er bringt ihn wieder zurecht, dann hat er ihn vom Tod errettet und von vielen Sünden bewahrt. Und ich sehe das hier so, Jakobus hat das hier getan in diesem Brief. Jakobus hat Menschen, die vielleicht abgeirrt sind, Menschen, die eine falsche Denkweise bekommen haben, er hat es zurechtgestellt. Sein Anliegen war, dass man Menschen wieder auf den richtigen Weg bringt. Und hier in den letzten Versen gibt er an uns diese Aufforderung. Tut das auch so. Wenn ihr es bei jemandem merkt, wenn ihr es seht, dieser Mensch, der ist verwirrt worden, der ist von der Wahrheit abgeirrt worden, dann hilft ihr diesem Menschen, wenn ihr mit ihm darüber spricht, wenn ihr ihm hilft dabei, dass er wieder zu der Wahrheit findet. Und es ist gewaltig, was er hier beschreibt. So soll er wissen, wer seinen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünde zudecken. Und diese Aufgabe sollen wir immer wieder haben. Das, was Jakobus hier jetzt mit uns gemacht hat, dass er uns ermahnt hat, uns versucht hat, auf den richtigen Weg zu führen, dass wir es weiterhin auch tun, dass wir Menschen helfen, dass wir die Wahrheit weitergeben und dass wir das Wort Gottes weitergeben. Das wird Menschen helfen, heilen und von dem Tod erretten. Das ist dabei ganz wichtig. Und das soll uns gleich zum Gebet führen, dass wir gleich uns auch noch die Zeit nehmen zum Gebet, dass wir miteinander beten, füreinander beten. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt auch ein Lied singen und dann wird Heinrich uns zum Gebet anleiten.